ich bin jetzt 26, bin jetzt noch nicht so alt, aber in dem Monat war wirklich, wie so, habe ich mich wie so ein 34-Jähriger gefühlt, der wirklich nur von Spiel zu Spiel funktioniert hat. Von daher war es auch für mich eine sehr, sehr neue Situation. Ich hatte dann am Ende der Saison, klar, wenn man so oft verliert und dann noch einen Abstieg macht, keinen Spaß am Handball. Und dieses Gefühl ist jetzt wieder da. Ich empfinde in diesem Jahr das Arbeiten mit der Mannschaft als sehr positiv.
Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.
So, Tom, haben wir eine gute Geschichte für heute, warum unser Gast, der heute da ist, diesmal da ist. Weil letztes Mal hat sich Herr Christopher Rudek beschwert, dass er eigentlich nur dritte Wahl war. Ja. Da wäre unser heutiger Gast erste Wahl gewesen. Wir hatten uns zwischenzeitlich etwas anderes vorgenommen für heute, das hat aber nicht funktioniert. Wir kriegen das alles aufgeklärt, oder?
Ja, ganz sicher, ganz sicher. Aber ich denke, also er war, hat sehr unkompliziert zugesagt, wo ich mich gewundert habe, gerade beim ersten Mal mit der Absage. Ne? Aber war richtig heiß drauf, dann jetzt zu kommen. Deswegen haben wir ja gerne Ja gesagt.
Absolut. Und sage erstmal Hallo zum BHC-Podcast Die Löwenzeit mit Thomas Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts.
Guten Tag.
Ich bin Thorsten Kabe von Radio SG und der Gast, auf den wir schon heiß und innig gewartet haben. Diesmal ist er endlich da. Eloy Morante Maldonado. Grüß dich.
Hi, grüß dich.
Schön, dass das diesmal geklappt hat. In der Tat, wir hätten dich gern auch schon was früher gehabt. Da ging es aus Gründen nicht diesmal. Aber Rudi hat dich ordentlich vertreten, oder?
Ja, genau. Mir wurde ja auch ein kleines schlechtes Gewissen gemacht, deswegen bin ich auch heute hier. Wobei ich aber sagen muss, mir ist irgendwann zu Ohren gekommen, dass ich halt nur die zweite Wahl heute war. Deswegen, das würde ich auch gerne hier nochmal aufarbeiten.
Ja, das ist kein Problem, denn das sind wir ja nicht schuld. Da kannst du dich bei deinem Torhüter bedanken, der uns quasi auferlegt hat, die beiden Physios einzuladen heute. Und die Physiotherapeutin Franziska Wittig ist in Urlaub. Ich hoffe, das ist angemeldet.
Ja, ist glaube ich, genehmigt.
Ja, und deshalb mussten wir diese Folge, lieber Rudi, dann noch einmal verschieben. Aber die beiden werden kommen. Also zumindest ist das mein Vernehmen. Ich habe mit ihr noch nicht gesprochen, aber Matze war sehr angetan und wollte dann auch mit ihr zusammenkommen.
So, und was, um ein bisschen Lust darauf zu machen, und wie gesagt, du warst ja noch auf der Warteliste und ihr habt schon gesagt, das lohnt sich auf jeden Fall, wenn die beiden kommen. Also das Warten da an der Stelle wird sich auszahlen.
Auf jeden Fall, die haben einiges zu erzählen oder Matze hat einiges zu erzählen auf jeden Fall.
Aber Matthias Heide ist ja noch nicht so lange dabei. Wieso kann er denn schon so viel zu erzählen haben? Der ist ja erst seit 1. Juli dabei, glaube ich.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage eigentlich. Nee, ist ein sehr extrovertierter Mensch, der viele Geschichten zu erzählen hat. Vielleicht auch gar nicht hier beim BRC. Er war jetzt ja auch schon vor ein paar Jahren ja auch Physio vom BRC gewesen. Dann hat er ja eine Pause gemacht und jetzt ist er wieder da. Deswegen hat er auch Geschichten von früher, die er immer wieder raushaut oder von ihm persönlich. Und er ist ja auch ehemaliger Handball-Torhüter. Deswegen ist er dem Handball nicht ganz fern.
Auf jeden Fall kann Eloy es beurteilen, wie viele Geschichten die beiden zu erzählen haben. Um es mal so zu formulieren, du verbringst gelegentlich Zeit mit den Physios.
Ja,
mehr als der Liebes manchmal.
Ja, ungewollt, gewollt. Momentan jetzt gerade die Phase war halt sehr körperlich, also sehr anstrengend und dementsprechend musste ich sehr, sehr viel Zeit bei unseren Physios verbringen, die das über diese Zeit top gemacht haben. Also die haben uns immer wieder fit bekommen, so dass wir wieder möglichst gut spielen konnten. Und dementsprechend war ich halt fast zwischen den Trainingseinheiten, vor den Trainingseinheiten, immer wieder bei den Physio. Ich komme jetzt gerade auch von der Physiotherapie. Von daher durfte ich sehr viel Zeit mit den beiden Physios verbringen.
Aber um vielleicht mal so den Außenstehenden, den Fan, der das mitkriegt, klar, wir alle haben gesehen, ihr habt einen vollen Spielplan gehabt. Es waren, wie viel, Tom? 8, du weißt ja auch, 8 in 30
genau.
Tagen.
Also exakt 31 Tage, 8 Spiele. Vom 2. Oktober bis 1. November.
Der Vergleich hinkt. Aber ne, jetzt mal mit körperlich arbeitenden Menschen verglichen, die in anderen Jobs tätig sind, die auch sagen, ich habe auch jeden Tag körperliche Belastung. Versuch mal ein bisschen zu beschreiben, warum das so eine große, oder wie sich das auch bemerkbar macht, so eine Verdichtung von Belastung in so kurzer Zeit.
Man kann das schwer mit einem normalen Job vergleichen. Also wie fange ich am besten an? Also man muss ja bedenken, dass Spiele immer das Maximale aus einem rausfordern. Also man muss sich mental als auch körperlich auf ein Spiel vorbereiten und versucht möglichst auch alles dann im Spiel zu lassen. So, da hast du die körperliche mentale Komponente. Dann hast du immer wieder auch die Reisestrapazen, also wenn wir zum Beispiel jetzt sehen, dass wir in Dresden gespielt haben, am nächsten Tag wieder nach Hause, dann wieder Training direkt, das das läppert sich und man merkt das im Körper auch an, wenn du 7 Stunden im Bus warst, nicht so richtig gepennt hast, nur 3-4 Stunden, dann musst du direkt wieder zum Training, Videovorbereitung, das kommt ja alles noch dazu, es ist ja nicht nur das Training selbst, sondern auch die Vorbereitung auf das Training. Vielleicht hast du irgendwelche Bewegchen, die du von dem einen Spiel mitschleppst und in das nächste wieder reinbringst oder über die nächsten Spiele wieder mitnimmst und gerade in dieser Dichte der Spiele hast du halt einfach nicht diese Regenerationszeiten, die ganz, ganz wichtig sind, um vom Kopf und auch vom Körper wieder da zu sein. Und da du halt wieder vom Spiel nach Hause kommst, okay, ich muss mich wieder auf das nächste vorbereiten, hast das letzte gar nicht so richtig verarbeitet oder musstest das direkt verarbeiten, ist das einfach sehr anstrengend. Und ja, ich bin froh, dass die Phase jetzt vorbei ist, sage ich ganz ehrlich, weil wir schon auf der letzten Rille gelaufen sind und man gemerkt hat, dass ja, das Team bis zum Schluss alles rausholen musste. Ich meine, dafür haben wir davor hart trainiert und uns war das bewusst. Aber ja, wenn man halt in der Situation steckt, merkt man, dass es schon sehr, sehr anstrengend ist.
Ihr habt ja dann teilweise auch gehört, dann teilweise in Anführungszeichen nicht trainiert, zwischen nur gespielt. Was ich mir, also wenn ich dann, immer dann, wenn ich im Einsatz bin, bin ich auch bei 150%. Also wie gestalte ich dann die Phasen dazwischen? Das stelle ich mir auch als eine tierische Herausforderung vor.
Ja, die Phasen dazwischen bestehen eigentlich nur aus Pflege, Regeneration, vielleicht mal eine Laufeinheit, vielleicht eine Fahrradeinheit, du machst Dehnübungen, du machst Mobi-Übungen. Viel mehr ist auch ehrlich gesagt nicht möglich. Also wir wollen alle trainieren. Mir macht eine Trainingseinheit mit den Jungs viel mehr Spaß als eine Einzeleinheit mit Matze. Also auch wenn ich Matze mag. Aber es ist halt einfach wichtig, dass der Körper so da ist, dass man halt wieder am Wochenende oder am nächsten Spieltag performen kann. Muss ich sagen, für mich persönlich ist es auch eine Neuheit. Ich bin jetzt 26, bin jetzt noch nicht so alt, aber in dem Monat war wirklich, wie so, habe ich mich wie so ein 34-Jähriger gefühlt, der wirklich nur von Spiel zu Spiel funktioniert hat, zwischen den Trainingseinheiten nur Video geschaut hat, Besprechungen beim Training geredet und meinen Körper irgendwie auf Vordermann gebracht habe. Von daher war es auch für mich eine sehr, sehr neue Situation.
Jetzt weißt du, wie Christopher Rudek sich jeden Tag fühlt.
Der ist Torhüter, das zählt nicht. So.
Aber wie ist es denn? Ich meine, auf deiner Position so gesehen oder beide Rechtshänder Rückraumpositionen letztendlich, da ist ja eigentlich das Hauptproblem, weil ihr da so dünn besetzt seid. Ne? Also dich hat's ja im Kader neben Tomasch, ja, und den Gerdas vielleicht noch mit am härtesten erwischt, kann man ja sagen, ne?
Ja, was heißt am härtesten erwischt? Also wir wussten, dass wir natürlich viel Spielzeit bekommen. Da sind wir auch froh. Jeder Spieler möchte viel spielen. Aber sicherlich ist es wichtig, dass man gutes Management im Wechsel hinbekommt. Also dass die Belastung auf das ganze Team verteilt wird. Und das war halt jetzt in dem Monat schwer, weil halt auch am Anfang Tomasch verletzt war. Somit ist sehr viel Last dann auf Gerdas und mir noch weitergefallen oder noch auf Sören oder Robin. Ja, und wenn die Problematik ist dann, dass man halt wirklich auch die Leistung oder die Belastung auf das ganze Team verteilt, ist dann halt nicht jeder gerade hundertprozentig da oder man kriegt in gewissen Phasen einfach nicht diese Pausen und ist da nicht so eingespielt. Und jetzt, ich habe ja auch gerade am Anfangs gesagt, man hat gar nicht so die Möglichkeit, zwischen diesen Spielen Abläufe nochmal herzustellen oder vielleicht nochmal gewisse Sicherheiten hinzubekommen. Deswegen ist es super schwer und wie gesagt, bin froh, dass die Phase jetzt vorbei ist und wir wieder ganz normalen Alltag reinbekommen.
Ist es denn dann so, dass du dir dann schon mal wünschst, ach, ja, wäre schon ganz nett, wenn wir hier noch jemanden hätten zur Entlastung, oder freut man sich als Spieler, ach gut, dass die mich brauchen, da so komme ich halt auch viel zum Einsatz?
Ja, ich wäre schon froh, wenn wir noch vielleicht demnächst vielleicht einen nachverpflichten, sage ich ganz ehrlich, weil wir merken, die Liga ist halt auch auf einem sehr hohen Niveau und wenn wir auf unserem Niveau spielen, können wir fast jeden Gegner auch gut bespielen. Nur wenn man halt merkt, dass durch diese Enge der Spiele halt Kräfte fehlen, dann ist man nicht bei 100% und dann reicht das einfach nicht. Und deswegen vielleicht, aber ich glaube, da ist der Verein auch der Erste, der das weiß und die sind da fleißig am Arbeiten und ich bin da guter Dinge, dass das irgendwann gut läuft.
Jetzt habt ihr in dieser Phase 6 Punkte abgegeben. Niederlage in Großwallstadt hat wahrscheinlich sehr weh getan. Eulen-Ludwigshafen war eine richtige Packung und 2 Unentschieden gab es eben. Was würdest du für einen Strich drunter machen aus der ganzen Phase? Pokal weiterkommen gab es ja auch in diesen 8 Spielen. Ja, und eben von den 7 Meisterschaftsspielen wurden eben 2 verloren, 2 unentschieden, 3 gewonnen.
Wenn man jetzt einen Strich durchzieht, sind wir immer noch auf Platz 1, nach dieser harten Phase. Klar, das haben wir uns vorher erarbeitet, also diesen Puffer haben wir uns vorher erarbeitet, dass wir so ein bisschen 3 Punkte, glaube ich, waren, das Abstand hatten und somit jetzt auch diese Niederlagen gut verkraftet haben, tabellarisch. Du hast es angesprochen, die Großwaldstadt-Niederlage schmerzt mir sehr, weil die einfach unnötig war aus meiner Sicht. Gegen die Eulen muss ich auch ganz ehrlich sagen, an dem Tag waren die Eulen einfach besser. Wir hätten das Spiel noch 4 Stunden spielen können. Wir hätten sie an diesem Tag nicht geschlagen, aus welchen Gründen auch immer. Körperlich waren wir nicht da, wir waren vielleicht im Kopf nicht da und die Eulen hatten einfach an diesem Tag einfach, da lief einfach alles. Deswegen sage ich, die kann ich akzeptieren. Jetzt den Punkt in Balingen finde ich auch als gewonnenen Punkt mit jetzt auch dem den Zustand, in dem wir uns befanden. Von daher sage ich vielleicht nicht 6 Minuspunkte, sondern 3. Damit bin ich einverstanden. Jetzt sind's 6. Kann ich akzeptieren, weil wir immer noch auf Platz 1 sind. Aber jetzt bin ich froh, wenn es wieder jetzt im normalen Rhythmus kommt. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit, wo wir regenerieren können. Und ich denke, dann können wir wieder bei 100% jedes Spiel bestreiten.
Das Schöne daran ist ja dann auch, dass das nicht mehr so intensiv wird. Ne? Also auch wenn ihr im Pokal weiterkommt, was wir alle hoffen, in Gummersbach, nächstes Spiel ist das ja, werdet ihr nicht mehr so eine hohe Belastung haben. Das war jetzt schon die extremste Saisonphase.
Ja, ich denke schon, ja.
Wobei dahinter dann auch mit Hamm auch ein nicht ganz einfacher Gegner das nächste Topspiel dann kurz nach dem Pokal folgt. Bevor wir nach vorne schauen, kurz nochmal zurückgeklappt. Ich habe nochmal nachgeguckt, etwas mehr als ein Jahr. Anfang November 2023 warst du das erste Mal bei uns im Podcast. Da haben wir dich noch als den Neuen ganz fleißig befragt. Was bisher geschah? Ich habe, was man dann so routinemäßig macht. Man guckt mal, was findet man noch so über E-Leute so links und rechts. Da ist mir aufgefallen, seit Ende Oktober 2023 hat sich auf deinem Insta nichts mehr getan. Nee. Bist du da weg von? Oder ist das jetzt nur noch so für Eingeweihte? Oder?
Ja, ich bin nicht so.
Oder also bist du auf anderen Kanälen, wenn ich jetzt auf TikTok suche? Nee,
TikTok habe ich auch nicht. Ich versuche ja immer mehr und mehr von Social Media wegzukommen, ja? Weil okay. Ich merke einfach, man hängt da viel zu viel vor. Natürlich trotzdem nutze ich das. Aber ich bin halt ehrlich gesagt einfach zu faul, mir da irgendwelche Gedanken zu machen oder irgendwie was zu posten und dann, ja. Mache ich es seitdem irgendwie nicht. Also die Sachen, die ich poste, sind dann irgendwie aus dem Affekt entstanden, aber ich habe jetzt da keinen Plan hinter, ehrlich gesagt.
Das Gefühl habe ich bei vielen Leuten, dass sie das im Affekt posten, nur leider dann manchmal auch bewusst. Aber
apropos Affekt posten, ziehst du dir die ganzen Kommentare da eigentlich rein? Am Spiel?
Selten. Also ich habe wirklich nur Instagram, ich habe zum Beispiel auch kein Facebook mehr. Ich glaube, Facebook ist jetzt ja noch mehr. Ab und zu guckt man mal rein, aber es ist auch deutlich weniger als früher, weil ich einfach merke, klar, ist schon immer wichtig, so wie die Stimmungslage bei den Fans ist, aber für uns Spieler macht das meistens dann eher keinen Unterschied, weil wir einfach weitermachen müssen und von daher, eigentlich nicht mehr so viel.
Ja, und man weiß ja vielleicht auch, was einen erwartet nach einer Niederlage in Großwallstadt. Lohnt sich das
Gucken? Ja, also da sind wir schon alle unzufrieden. Da müssen wir, das ist uns schon bewusst. Und gerade auch im direkten Austausch mit den Fans, die diese Saison wirklich uns tatkräftig unterstützen, ist dann mir mehr wert als dann so ein Kommentar.
War tatsächlich auch der Grund, weshalb ich diesen Bogen geschlagen habe, weil das war sozusagen off-record. Ich glaube, das können wir erzählen, Tom, dass wir nach oder während des Interviews mit Christopher Rudek letztes Mal in der Pause dieses Thema auch hatten und er erzählt hat, dass er sich da sehr abgeschottet hat, ne? Dass er da kaum noch reinschaut, zumindest deutlich weniger, als er es früher getan hat.
Du, das war
Kommentaren.
Das war off-book, deswegen habe ich das wieder vergessen. Wenn er das gesagt hat, glaube ich dir das jetzt einfach mal. Nee, also ernsthaft nicht. Ich habe es nicht mehr so im Ohr, was er jetzt genau gesagt hat. Aber,
ja, aber das ist
durchaus möglich, weil das ja da die allgemeine Tendenz ja auch so ist. Ne? Ja, das tut ja als Spieler nicht so wirklich gut, wenn man schlecht gespielt hat und zieht sich dann noch rein, wie alle das auch nochmal, also noch Katalysator dafür sind, sag ich mal, für dieses schlechte Befinden. Weil das ist es ja dann. Es ist ja wirklich ein Katalysator.
Also ich glaube, junge Spieler machen das doch immer noch und gucken da mal rein. Ich glaube, da muss jeder selber seinen Umgang mitfinden. Also ich bin der Meinung, das gehört auf jeden Fall zum Anforderungsprofil eines Profisportlers, das abzukönnen, weil wir stehen in der Öffentlichkeit, wir performen vor vielen Leuten und diese Leute dürfen auch Ansprüche auf uns haben. Aber ich glaube, so wie Tom das gesagt hat, es bringt halt nichts für uns persönlich als Spieler, weil wir sind die Ersten, die wissen, ob wir ein gutes Spiel oder ein schlechtes Spiel gemacht haben. Und dann werden wir das auch von den Trainern erfahren und dann von den Mitspielern. Und dann brauchen wir jetzt nicht noch weitere 20 Meinungen. Das bringt dann einfach nichts.
Zumal sie dahingehend ja tatsächlich vorhersehbar sind, als es Anfang der Saison erstmal nur lief. Da war alles relativ fein. Da hat man hier und da mal was gehabt, vielleicht im Detail. Sobald dann mal die weiße Weste den ersten Flecken bekommt, klar, dann kommen Sprüche von denen, die es immer schon vorher besser wussten. Nichtsdestotrotz würdest du, deshalb kam ich eben nochmal auf dieses Thema, vergleiche Oktober 2023 mit Oktober 2024. Was würdest du, so wie du Mannschaft, Training, Umfeld erlebst, trotz, in Anführungszeichen, jetzt den ersten Niederlagen und Remis, die er verkraften musste, sagen, was ist aus deiner Wahrnehmung anders als vor einem Jahr?
Was ist anders? Ich empfinde in diesem Jahr die Mannschaft als, oder das Arbeiten mit der Mannschaft als sehr positiv. Das war letztes Jahr auch so. Nur es gab halt immer wieder so Störfaktoren, die dazu geführt haben, dass wir nicht unsere Arbeit bringen können. Dann haben wir die Neuverpflichtungen, die wir haben, sind auch von den Charakteren wirklich feine Jungs, mit denen es wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Also das vergisst man ja bei der ganzen Arbeit, die wir auch führen, bei dem ganzen Stress, bei dem ganzen Druck, den wir haben, ist es ja immer noch ein Sport, den wir alle aus Leidenschaft angefangen haben. Und da darf Spaß wirklich nicht zu kurz treten, weil das hat man in der letzten Saison halt wirklich gemerkt. Kann ich auch ehrlich, ganz ehrlich sagen, ich hatte dann am Ende der Saison, klar, wenn man so oft verliert und dann noch einen Abstieg mitmacht, keinen Spaß am Handball. Und dieses Gefühl ist jetzt wieder da. Es ist wieder da, in der Kabine zu sein nach dem Krafttraining. Es ist wieder da, wie wir miteinander kommunizieren. Das ist auch mal ganz wichtig, weil in schlechten Phasen wird einfach weniger kommuniziert. Das darf nicht sein, weil gerade dann müssen wir noch mehr in den Austausch kommen. Und das ist halt in der Saison, fällt mir einfach auf, dass die Kommunikation einfach deutlich, deutlich erhöht wurde oder auch eine gute Kommunikation erhöht wurde. Ja, was hat sich noch verändert? Vielleicht ja auch gewisse Rollen. Jetzt für mich persönlich hat sich auch verändert, jetzt auch durch ein paar Abgänge und meine Position, dass ich da jetzt mehr in der Verantwortung bin, auch als Sprechrohr für die Mannschaft da fungiere. Das würde ich jetzt erstmal so als ersten Punkt sagen.
Und wir haben ja letztes Mal schon gehört, es wird mehr Golf gespielt. Hat Christopher Rudek eigentlich seine Platzreife geschafft? Die Frage treibt uns ja um.
Ja, das Problem ist, dass der Termin war ja nach dem Großwaldstadtspiel.
Deshalb, genau, das war der Punkt.
Da wurde der Termin der Platzreife leider verschoben worden, okay, auf diesen Mittwoch. Ich glaube, die Jungs um 9 Uhr haben hier den Termin. Danach wurde auch schon ein Spiel ausgemacht. Also wir werden danach eine Runde gehen. Aber er ist sehr, sehr, sehr heiß auf das Golf. Und das sehe ich auch als eine sehr, sehr positive Entwicklung, wie viele Jungs jetzt das Golfen angreifen wollen. Gerade ist es tatsächlich nur Rudi, der es wirklich ernsthaft angeht. Was hier mit Fuxi, Aaron und Elias kommt, da bin ich noch gespannt.
Das war in der Tat meine Sorge, dass Rudi nach dem Großwaldstadtspiel da irgendwie den Platz umpflügt oder sowas. Dass erstmal das Grün neu eingesät werden muss.
Oder er hat das dann wirklich abgesagt, weil wegen der Niederlage?
Ja, also ist dann immer so ein Ding, geht man nach dem Spiel direkt auf den Platz, macht man, also ich glaube, es hat sich für ihn nicht richtig angefühlt und für die anderen Jungs auch nicht. Ich glaube, einer Aaron war irgendwie sogar angeschlagen oder sowas, deswegen konnte er auch nicht spielen. Deswegen haben die gesagt, das wäre jetzt fürs Timing besser, dass man das jetzt macht.
Ach, die machen alle zu dritt ihre Platzreife?
Zu viert, glaube ich
sogar. Viert sogar? Ja. Ja. Und du hast sie schon?
Ich habe sie schon, ja.
Ja, aber trotzdem, so ein bisschen Kritik höre ich hier raus an deinen Golfqualitäten.
Da bin ich gespannt, von wem.
Also dein Streben nach besserem Handicap steht irgendwie dein Ego im Weg, heißt es.
Ja, das stimmt.
Anstatt mit zwei Schlägen das auf Nummer sicher zu spielen, irgendwie wenn man das Grün anspielt beispielsweise, da versuchst du dann halt also all in zu gehen quasi, volles Risiko, direkt aufs Grün zu kommen, ja. Und dann eben regelmäßig gibt's den Highlight-Schlag halt nicht.
Ja, das ist wohl wahr. Ist ja ein sehr taktischer Sport und man muss halt wirklich das Risiko abwägen und mir macht es halt einfach doch mehr Spaß, die Bälle sehr weit zu schlagen und dann ist halt das Risiko sehr hoch, dass die auch mal links und rechts wegfliegen. Also ich könnte deutlich besser spielen, wenn ich sage, okay, ich fange erstmal nur mit Eisen an oder spiele auf Sicherheit nur 120 Meter statt es immer auf 180 zu versuchen. Aber gut, das macht mir halt auch Spaß, deswegen spiele ich den Sport auch, aber ein bisschen Wahrheit ist da leider schon dran.
Was ist denn jetzt dein Handicap aktuell?
30,8.
Und du spielst seit?
Einem Jahr jetzt.
Aber das ist ganz solide, denke ich.
Ne? Ich bin zufrieden, also ja. ich finde die Entwicklung von uns allen, jetzt auch Noah hat ja auch vor einem Jahr angefangen, ist auch bei 30, Tomasz aus ist sogar bei 24, hat eine herausragende Runde, also wir machen das schon ganz ordentlich. Es macht Spaß, ich meine, deswegen machen wir es auch, also.
Ja, ist interessant, ne? Das ist so.
Absolut.
Die Mannschaft hat sich verjüngt, aber die Golfspieler vermehrt.
Ich kann es nur auf der Switch, deshalb bin ich da raus. Es haben sich Dinge verändert. Mit den Veränderungen sind aber auch Freunde gegangen. Wir haben beim letzten Besuch über deine enge Beziehung sozusagen, Freundschaft mit Lukas Stutzke und so weiter gesprochen. Wie lebt die Freundschaft trotzdem jetzt weiter, auch in der Ferne, oder?
Kann ich mir nicht vorstellen. Aufgekündigt. Wenn du nach Hannover gehst,
dann sind wir geschieden. Verräter, deswegen ist er weg. Nein, natürlich sehr, sehr engen Kontakt. Wir haben uns jetzt auch am Wochenende getroffen. Also ich bin da im regelmäßigen Austausch mit ihm. Das ist natürlich, freut mich ja für ihn jetzt auch, wurde jetzt auch zur Nationalmannschaft eingeladen. Da sind die Wege ganz kurz. Ich werde ihn jetzt auch den Monat noch besuchen. Also wir haben da immer noch Kontakt.
Okay. Zu Hause auch alles gut?
Alles
gut. Ich will jetzt nicht zu platt fragen, aber...
Nee, klingt gar nicht platt.
Tom hat gesagt, im Profilbild auf WhatsApp ist sie noch mit drin.
Da ist sie noch, ja.
Hanna, deine Freundin, über die wir das letzte Mal auch gesprochen haben.
Nee, alles gut.
Auch noch keine neuen Entwicklungen irgendwie, oder?
Ja, ich ahne schon, dass ihr irgendwie was wisst. Ja, ich bin seit diesem Sommer verlobt.
Ich wusste es nicht. Also, ich habe tatsächlich ins Blinde gestochen.
Es ist einfach das Dreiste, immer wieder.
Immer das gleiche Frage. Nee, wir sind verlobt.
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Deswegen kann ich da, ist alles top. Hochzeit wird nächstes Jahr stattfinden. Und ja, das ist so das.
Schön.
Der Antrag hätte sicher geeignet, irgendwie on air auf dein oder so, aber da hast du es nicht gemacht.
Ne? Nee, da sind wir beide nicht so Typen für. Ich glaube, das wäre Hanna sehr... sehr unangenehm und mir auch, ehrlich gesagt.
Vor allem, was soll sie dann sagen? So, ne?
Ja.
Das denke ich mir immer. Wenn du jetzt als Frau vielleicht doch nicht so begeistert bist, wenn du so einen spektakulären Antrag kriegst, also gibt es ja manchmal auch so Fans am Rande von so Sportereignissen.
Auf
und so.
Videowürfel
was soll, oder so. Was soll die arme Frau denn dann sagen, wenn sie jetzt eigentlich denkt, naja, also wir wollten vielleicht noch 4 Jahre warten oder so. Kannst du ja schlecht sagen. Ja,
oder habe ich irgendwelche Fail-Videos auf Instagram gesehen, wo einer, glaube ich, in Frankreich vor einer kompletten Menschenmenge einen Antrag machen, diesen Nein sagt und der Typ da am Boden
gut, das ist die andere Alternative, aber wird der Beziehung auch nicht helfen.
Naja, das stimmt.
Aber das heißt, du darfst schon Tischkarten mit aussuchen oder Dekorationsideen festlegen oder ist
genau,
das?
Genau, da sind wir
heiß dran.
Im engen Austausch.
Aber hast du es ganz klassisch denn gemacht? Also das interessiert mich ja jetzt hier, die Romantik natürlich. So, keine Ahnung, auf die Knie, gab es irgendeinen besonderen Anlass?
War relativ normal, würde ich sagen. Wir waren im Urlaub in Spanien und bei einer Wanderung bin ich dann auf die Knie gefallen.
Normal halt.
Ja, normal.
Wanderung in Spanien. Mache ich auch am Wochenende. Kommst du mit?
Ich muss deshalb lachen, das muss ich jetzt mal erzählen. Weil das Running Gag bei uns ist auf jeder Familienfeier, Geburtstag, meine Frau erzählt das immer, in wie vielen Urlauben sie mit mir Strandspaziergänge gemacht hat, auf die sie eigentlich keinen Bock hatte, weil sie der festen Erwartung war, jetzt mach das. Diesmal an diesem Strand wird das tun. Ja, und wir haben es letztlich eines Abends dann irgendwann beschlossen, zu heiraten. Völlig unromantisch.
Ja, das erinnert mich an meinen Ex-Chef, der dann... auch irgendwie gesagt hat, irgendwie als sie dann schwanger war, na gut, dann können wir ja auch heiraten so, oder sowas.
Genau.
So völlig pragmatisch und da auch noch stolz drauf ist und das überall erzählt hat.
Ja, so. Meine Frau hatte die Haare lang wachsen lassen, sagte so, jetzt gehe ich dann zum Friseur, dann schneide ich sie halt doch ab. Ich sage, nee, dann können wir auch heiraten. So, ne? Dann lass sie doch lang.
So wie jeder will.
Genau.
Ja.
Hat sich das 5 Jahre warten für sie gelohnt. Ja, dann bleiben wir da heiß am Ball. Hast du denn, du hast ja gerade schon angefangen, Tom, dir, was ist denn sonst noch so an Insights über Eloy zugespielt
worden? Ja, also Golf, übermäßiger Ehrgeiz, aber insgesamt, der Ehrgeiz klingt so ein bisschen durch, würde ich sagen. Sieht man auch auf dem Handballfeld vielleicht, ne? Aber beim Fußball ist es dann wohl auch so, dass es da auch entweder herausragend ist oder du verstolperst die Kugel doch relativ häufig. Also es gibt halt so Highlight-Video-Tore. Oder eben nichts.
Ja, der Kommentar kommt auf jeden Fall von Christopher Rudek, das weiß ich.
Natürlich.
Ja, das stimmt schon. Ich bin schon der Meinung, dass ich einer der besseren Fußballer bei uns bin, aber es sind halt sehr hohe Höhen, aber auch sehr tiefe Tiefen manchmal dabei. Das ist tagesformabhängig bei mir, würde ich sagen. Oder manchmal auch in den Kontakten, aber ich glaube im Durchschnitt fahre ich bei uns in der Mannschaft schon ganz gut. Obwohl man leider sagen muss, dass das Niveau, glaube ich, bei uns nicht so hoch ist. Wenn man als neutraler Zuschauer mal uns ein Fußballspiel anguckt, da hat man Spaß, sagen wir mal so, aber auf einer anderen Seite.
Ja, und Weise. Ja. Ja gut, aber zumindest gewinnt ja dein Team. Du bist ja offensichtlich Team alt schon,
Team alt,
obwohl du 26?
Ja.
Ja, schon Team alt.
Siehst das du Wahnsinn eigentlich.
Jetzt, beim PNC bist du da schon Team alt und trotzdem spielen alle Golf. Okay, ja und also das heißt schon, dass man deine genialen Aktionen vermisst hat jetzt, weil du hättest ja kaum trainiert aktuell. aber der Ball doch flüssiger lief insgesamt.
Das würde ich nicht so unterschreiben, sage ich ganz ehrlich. Also ich glaube, jetzt hatte Jung die erste Siegesserie, komischerweise auch, als ich nicht mitgespielt habe. Ich weiß nicht, kann man ja immer, ne, Zusammenhang herstellen.
Gerdas hat dann auch nicht gespielt.
Gerdas hat auch nicht gespielt, genau, ja. Stimmt. Ja, der auch eine wichtige Säule hinten bei uns in der Deckung ist im Fußball.
Babak ist auch immer sehr gut.
Babak ist auch sehr gut, ist im Tor, war auch immer wichtig. Aber er hat, glaube ich, ein bisschen mehr dann noch gespielt zwischendurch. Von daher haben dann schon zwei sehr wichtige Säulen gefehlt. Mhm. Auch wenn Rudi das nicht zugeben möchte.
Ja, gut. Siegesserie von Jung hat er auch nicht erwähnt, ja. So, Musikwart tadellos heißt es. Würdest Motto-Krafttrainings veranstalten. Was hat es damit auf sich dann?
Ja, es kam einfach mal so der Wunsch. Ich habe ja eine Liste fürs Krafttraining und fürs Spiel. Und da setze ich immer auf Shuffle, dass auch nicht immer die gleiche Reihenfolge ist. Aber manchmal ist es schon sehr eintönig, wenn man dann immer wieder dieselben Lieder hört. Und hat sich die Mannschaft mal gewünscht, dass wir gewisse Mottos haben. Hatten wir einmal, glaube ich, so altdeutsche Kracher. Hat sich Aaron Sesin gewünscht. Da haben wir ein bisschen was reingetan. Durfte jeder auch mal ein bisschen sich was wünschen. Dann ist mal 80er, dann nur mal Techno. Also, je nach, wie ich drauf bin, versuche ich da so ein bisschen Abwechslung reinzubekommen.
Wünsch dir was mit Eloy.
Sehr schön. Klingt nicht schlecht. Ja. Ja. Und die letzte Sache, die zielt dann auch ein bisschen auf dein Privatleben ab, dass du ja in Köln deinen Wohnsitz hast und sozusagen Zweitwohnsitz inzwischen das Auto ist, ja, das aufgrund dieser Tatsache. Und du würdest halt jedes Immobilienangebot aus Solingen einfach ausschlagen. Aber trotzdem heißt es, ja, man möchte dich eigentlich von der Pendelei wegkriegen und dann eben doch mal von Solingen überzeugen. Wie ist denn da der Status?
Ja, wir fühlen uns immer noch sehr, sehr wohl in Köln. Ich glaube, es sind immer wieder so Phasen, jetzt zum Beispiel im November, wenn jetzt die Ferien vorbei sind, ist einfach der Verkehr dann schon sehr zäh. Und dann fährst du halt auch mal so 50, 55 eine Stunde. Aber dann, das ist für mich ehrlich gesagt kein Problem. Also ich fahre gerne Auto, dann kann man so ein bisschen abschalten. Ich höre gerne Podcast, telefoniere, weil ich finde, in Autos kann man, oder beim Autofahren kann man mal richtig mit Leuten telefonieren. Dann telefoniere ich mit meinem Vater oder mit meiner Schwester oder mit Freunden, mit denen man länger nicht gesprochen hat. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Ob das jetzt für immer so sein wird, weiß ich nicht. Aber Stand jetzt ist einfach so, wir fühlen uns super wohl in Köln. Und die Situation, wie sie gerade ist, ist jetzt nicht groß anstrengend für mich. Von daher bleibt es auch erstmal so.
Welcher Stadtteil ist denn das eigentlich?
Müngersdorf, also direkt am Stadion.
Okay, ist ja doch nicht der nächstliegende sozusagen von hier aus. Ne? Muss man schon noch über den Rhein und dann auch noch eine Weile, ne? Ist das, glaube ich.
Genau. Zur Anbindung geht's eigentlich, aber man kennt, die Solinger kennen ja die Anbindung an Autobahnen. Das ist ja
man lernt mal Langenfeld-Immichrad kennen.
Ja, genau, ne? So, genau.
Ne? Jetzt aktuell ist es echt immer
so 542, schlecht, ne? Ja, ja.
Apropos, ihr seid vielleicht ja besser informiert. Wie lange ist denn die Sperrung da noch? Also die nervt mich nämlich sehr.
Ja. Ich müsste es jetzt auch tatsächlich nachgucken. Ja, Tage dauert es noch.
Okay. Ja, weil das ist schon ein Umweg von 10 Minuten, dann ist auch mal Stau an dieser Ampel. Das ist schon nervig, das muss man sagen.
Ja, in die eine Richtung geht's ja, ne?
Genau.
Hin
genau.
Muss Richtung gehen.
Dings geht? Nee, oder? Hin nicht, sondern, also wenn ich von Solingen nach Köln fahre, das geht.
Genau. Ja, das meine ich, genau.
Ja, genau, ja.
Und zurück musst du dann, stimmt, du musst ja zum Trainingszentrum, da kannst du ja gar nicht anders. Aber ich würde Immigrat trotzdem nicht machen, weil da habe ich letztens ewig an der Ampel dann da gestanden. Ja. Und dann auch Richtung, wo du dann, ja, musst ja dann an der Autobahn wieder vorbeifahren, genau. Da stehst du ja eine halbe Ewigkeit.
Ja, ich fahre rechts dann über Leichlingen. Der Weg ist schneller.
Ja, genau. Ja. Und da könntest du ja auch schon vorher abfahren. Bei Opladen oder so kannst du ja abfahren.
Genau.
Das geht wahrscheinlich noch schneller, als dann da nach Langenfeld erst zu fahren.
Ja, man kann über die 59 und dann zack, zack darüber. Ich glaube, das ist nicht so interessant, egal.
Wobei ich sagen muss, ich kenne auch Leute, die, falls du von Solingen, also Leichlingen ist ja schon so, Leichlingen-Langenfeld ist ja schon so eine schöne Grenze, ne?
Ja.
Landschaftlich schön gelegen.
Das stimmt.
Menschen, die mögen das da sehr.
Also
so dieser etwas leicht ländliche Touch und trotzdem.
Du sagst gerade, hier braucht man hier nicht, ne? Dass so Immobilien und Bauen, Wohnen und so weiter und Verkehr, ne, sind super klickstarke Themen bei uns jetzt im Tageblatt.
Okay.
Wenn wir jetzt noch irgendwie Kulinarik reinbringen, dann haben wir aber alles. Dann haben wir alles abgedeckt, was dauerhaft gut funktioniert.
Ja gut, dann lass uns weiter über Autobahnen.
Jede Eröffnung von irgendeiner Pizzeria, ja. Ja?
Was? Ja. Ja. Was sagst du denn dazu, dass die Planungen für den weiteren Ausbau der A3 gestaut worden sind?
Super spannend.
Oder dass die Viehbachtalstraße zur Fahrradautobahn werden könnte. Ah,
super.
Ja,
super.
Ja. Geht mindestens so gut wie die BRC-Arena. Was gab es da jetzt eigentlich mal was? Nachklapp? Hast du noch mal irgendwas gehört?
Das Übliche. Also
es hieß ja, es gab da möglicherweise Missverständnisse über die Äußerungen,
die
Jörg Föste bei dir im Tageblatt getätigt hat, was die Verfügbarkeit von Grundstücken angeht. Aber wo dieses Missverständnis da bestanden haben könnte zwischen Wirtschaftsförderung und Club, hat sich noch nicht endgültig aufgeklärt.
Ich habe das so, möchte ich jetzt nicht im Detail sagen. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass es ein Missverständnis ist, aber das heißt am Ende des Tages nicht, dass die Arena jetzt kurz vorm Bau steht. Nein. Also ne, das ist und dann hat ja Horst Gabriel war das, der
Aufsichtsratsvorsitzende,
genau, Aufsichtsratsvorsitzende der Wirtschaftsförderung ist es, hat ja auch ein Gespräch, wollte er ja dann haben mit dem Vorstand vom BHC und mein Stand ist jetzt, der ist allerdings jetzt schon wieder eine Woche alt, also bisher gibt es keinen Termin für ein Gespräch.
Okay, aber es ist ja schon mal passiert, dass man auf den Podcast reagiert hat. Vielleicht meldet sich bei dir oder mir irgendwer, der uns auf den aktuellen Stand bringen möchte. Was ich, das wollte ich letztens die Jungs schon gefragt haben, wie weit verfolgt ihr eigentlich aktuell jetzt außerhalb des Trainingsbetriebs das, was eure Frauen ja gerade auch recht erfolgreich, haben jetzt auch ihre erste Niederlage kassiert, aber dann wart ihr schon mal bei einem Spiel, habt ihr das mal vor, die BHC-Frauen mal in Aktion auch zu erleben? Im Trainingszentrum wird man sich über den Weg laufen, denke ich mal.
Genau, man sieht sich mal ab und zu. Ich muss gestehen, also verfolgen tue ich das schon. Ich war jetzt noch nicht bei keinem Spiel von unserer ersten. Ich war einmal bei einem Spiel von unserer zweiten zufällig zugucken. Ja, man verfolgt das ja schon, wie erfolgreich die jetzt trotz Aufstiegs wieder auch oben dabei sind. Und freut man sich, dass jetzt Gesamtverein als BHC, dass das da so gut läuft. Aber muss gestehen, ich war bis jetzt noch bei keinem Spiel dabei.
Es gibt eine Gemeinsamkeit. Die haben auch einen sehr starken, aber eben auch dünnen besetzten Kader, die Frauen. Also da ist eigentlich so ein bisschen Parallele gibt, dass eben da die erste 7 funktionieren muss sozusagen, oder ersten 10 vielleicht, ne? Und danach wird es halt schwieriger, ja. Ich hätte da noch eine Kabitz-Frage zu.
Bitte.
Ja. Gibt es da nicht vielleicht, wenn sich die Spieler, die Männer und die Frauen so ein bisschen begegnen, gibt es da nicht vielleicht mal so Sympathien? Also natürlich jetzt nicht bei dir, sondern so, beobachtet man das mal?
Das habe ich bis jetzt noch nicht mitbekommen.
Nee. Hätte ja sein können.
Nee.
Hätte sich lohnen können, die Frage. Muss zugehen draußen.
Absolut, aber man muss auch davon ausgehen, dass auch bei den BHC-Damen die eine oder andere vielleicht schon vergeben ist.
Ja, ja.
Und dafür gar nicht mehr empfänglich ist für solche.
Natürlich ist das so.
Signale.
Aber das wäre ja, also wäre eine schöne Geschichte.
Ja, so eine Handball-Ehe.
Ja.
Da arbeiten wir dran.
Im Profisport kennengelernt auch noch. Ja. Ne? Nicht so, ja, ja.
An der Kanalstraße.
So wie Hansi Gnad und Silke Gnad, Handballerin, trifft Basketballer bei Olympia. Heute noch verheiratet. Ja.
Schön.
Hansi Gnad, bekannter deutscher Basketballer. Vor Nowitzki war eine große Nummer.
Okay. Danke.
Für die jüngeren Hörer. Kurz erklärt. Jetzt ist, naja, rechnerisch stimmt es nicht ganz, 11 Spiele hat der BHC, 10 Spiele der Rest, es ist noch nicht ganz das Saisondrittel rum, nichtsdestotrotz sind wir ein bisschen weiter als am Anfang, Tom. Wenn du jetzt mal so für dich auf die Liga drauf guckst, wie so nach 10 Spielen sich das Feld ein bisschen sortiert, könntest du sowas sagen wie, das hat mich überrascht, das habe ich so erwartet, ein erstes Zwischenfazit dieser immer noch jungen Saison?
Also ich habe erwartet, dass der HCL Florenz Dresden eine gute Rolle spielt und eben der BHC und Baling, ne? Also Baling als Absteiger fand ich auch, muss man einfach mit rechnen, dass sie wieder oben sind. Von daher, das hat sich so weitgehend erfüllt. Teilweise hat es mich dann überrascht, gerade am Anfang hat Baling doch Punkte gelassen, wo ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet hätte, dass sie diese Punkte lassen. Auch HCL Florenz hat sicher auch zu Hause schon ein bisschen was, ist da auf der Strecke, müssen sie jetzt mal gucken, haben die 8 miese gerade, es ist ja schon noch ziemlich eng oben. BHC hat 6 miese und ich glaube HC Eppendorf hat 8, stand gestern Mittag.
Ja, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen.
Ja, so und Baling hat ja auch 6 miese. Ne? Größte Überraschung ganz zum Saisonstart war TuS Ferndorf. Ich meine, die sind mit 8-0 auch gestartet. Und aber jetzt seitdem, glaube ich, läuft es nicht mehr ganz so optimal, aber sicher für einen Drittliga-Aufsteiger eine riesige Überraschung, weil der Sprung von der dritten in die zweite Liga ist ja, ich glaube, noch sogar ein bisschen heftiger als von der zweiten in die erste Liga. Das ist schon ein richtig krasser Unterschied. Und ansonsten müsste man eher so nach unten gucken, dass man denkt, naja, müssten die nicht eigentlich mehr Punkte holen? Ne? Dann würde ich, während du eine weitere Frage stellst, mir die Tabelle nochmal genau angucken müssen, um das jetzt exakt zu sagen, weil ich halt eher gucke, wer ist denn da oben unterwegs. Und was oben ist, hätte ich dann schon so weitgehend auch so getippt.
Da steht halt zum Beispiel aktuell auf Platz 3 der ASV Hamm, der den Balingern, ich glaube die erste Niederlage diese Saison in Balingen, beziehungsweise beim Spiel in Berlin beschert hat. Hat man überhaupt bei so einer engen Taktung Zeit? Guckt man überhaupt noch auf sowas wie Liga oder wie läuft so bei den anderen? Oder ist man dann wirklich nur im Tunnel und guckt auf sich selber von Spiel zu Spiel?
Man verfolgt das schon. Ich bin aber persönlich der Meinung, dass das nicht so viel bringt, weil das so ein bisschen Fokus von einem wegnimmt. Aber man weiß sicherlich, wie die anderen gespielt haben, wie die gerade draus sind, auch gerade in Vorbereitung auf die Gegner, verfolgt man das schon, ja.
Gab es denn da bei dir so einen Ach-Guck-Moment, also wo du sagst, ach, das hätte ich jetzt so bei denen nicht gedacht, dass die jetzt so?
Es gibt ein paar Beispiele, aber das macht die Liga aus. Also jetzt, Tom hat es schon angesprochen, Ferndorf als Aufsteiger, mega gut in die Saison reingekommen. Obwohl ich das irgendwie schon geahnt habe, in dem Testspiel gegen uns fand ich die auch sehr, sehr stabil und sehr gut. Dass Dormagen da oben gerade auch mitspielt, ist auch sicherlich nicht überraschend, aber hätte man jetzt vielleicht auch nicht mitgerechnet, dass Nettelstedt so weit unten ist, dass sie so ein Problem hatten am Anfang der Saison, haben sich jetzt so ein bisschen verfestigt, glaube ich. Oder Nordhorn, mit dem Kader hätte man vielleicht auch nicht mitgerechnet. Also, aber das spricht einfach immer wieder für die Liga, dass halt jedes Auswärtsspiel immer unfassbar schwer ist und dass man da mit 110% da sein muss, weil halt wirklich, ich hasse diese Floskel, aber jeder jeden schlagen kann.
Das ist schon interessant. Das ist schon auch Lübeck ist sehr gut gestartet, VfL Lübeck-Schwartau, und hat dann jetzt in der letzten Zeit ziemlich enttäuscht. Die haben jetzt nur noch 10-10 und die waren, glaube ich, auch mal richtig oben dabei. Vielleicht 7-1 oder sowas, was sie hatten zum Auftakt. Ich meine, die waren neben dem BHC die einzige Mannschaft, die da noch nicht verloren hatte oder sowas in der Art. Ich bin nicht ganz sicher, aber fand ich jetzt auch überraschend, dass sie so ein bisschen nachgelassen haben. Und Eintracht Hagen wundert mich dann schon, dass sie erst 4 Punkte gesammelt haben. Die hätte ich auch weiter oben angesiedelt, ohne den Kader jetzt exakt zu kennen, aber auch so ein bisschen aus der Historie heraus. Hätte ich nicht gedacht, dass die jetzt da vielleicht dann wirklich im Abstiegskampf sind. Zusammen Essen, die hätte ich genau da gesehen, wo sie sind. Da überrascht mich fast, dass sie 8 Punkte schon haben. Also nichts gegen Dusheim, aber fand ich extrem schwach, muss ich sagen.
Das nächste Auswärtsspiel für euch wird auf jeden Fall ein besonderes, denn es ist das Pokalspiel in der Schwalbe Arena beim VfL Gummersbach. Muss man motivieren, also oder wie? Also es ist ja schon mal eine andere Anspannung als von einem Ligaspiel. Gerade auch in so einer Derby ab, also es geht ja fast nicht mehr. Pokal plus Derby, dann noch in fremder Halle.
Ja, also du hast es angesprochen. Also allein das Derby ist schon Motivation genug. Ich muss gestehen, ich hätte mir echt gewünscht, das ein Heimspiel zu bekommen, dass wir auch in der Klingenhalle spielen, weil ich habe persönlich noch kein Pflichtspiel in der Klingenhalle gemacht und ich weiß halt, was da möglich ist an Stimmung und so. Aber nichtsdestotrotz, in der Schwalbe Arena, die wird brennen. Das ist halt einfach ein bergisches Derby und das wird unfassbar viel Spaß machen.
Es wäre echt ein unfassbar gutes Klingenhallenspiel gewesen gegen Gummersbach. Ach, wenn man das mal umgedreht rausgezogen hätte, ne? Aber nein. Gummersbach hätte ja mal so nett sein können und das aus Heimrecht verzichten.
Hätten sie bestimmt gemacht.
Ich wollte sagen, so ein unverhoffter Wasserschaden in der Schwalbe Arena, aber das kannst du jetzt auch nicht so.
Ja. Ganz plötzlich.
So. Ratten oder sowas. Oder hier, wie heißen hier diese Dinger, die in der Klingenhalle immer?
Ratten hatten wir in Klingenhalle ja auch.
Ja,
auch
aber bringt hier ja diese, nichts.
Regionellen.
Regionellen, danke, ich kam gerade nicht
drauf. Ja gut, aber dann kannst du ja nicht in die Klingenhalle ausweichen. Wir haben Legionellen, wir müssen in der Klingenhalle spielen, sorry.
Ja, aber die kennen wir wenigstens. Wie schätzt du denn als sportlich neutraler Beobachter, Tom, die Chancen des BRC in Gummersbach ein?
Meine Podcast-Meinung, oder?
Jetzt fangen die wieder damit an.
Ja, ist schwierig. Also gerade auswärts da, also Gummersbach ist, da müsst ihr jetzt nachsehen, wie die Heimbilanz ist, aber die spielen zu Hause nochmal einen Tick besser als auswärts wie die meisten Mannschaften, weil auch die Stimmung wirklich famos ist und da natürlich auch in den letzten 2-3 Jahren sich dann auch gerade nach dem Aufstieg auch nochmal richtig was entwickelt hat. Jetzt haben sie auch noch, kennst du auch mal, im Kader, so einen richtigen Superstar, der auch noch liefert. Das ist schon... Ja, schwierig. Einmal eben atmosphärisch schwierig, auch wenn ich da auch damit rechne, dass ganz viele BRC-Fans dabei sein werden. Aber selbst wenn das 300 sind oder 400 oder 500, ja, falls man so viele Tickets kriegen könnte, wird Gummersbach einfach lauter sein. Ne? Es wird sich wie ein Gummersbacher Heimspiel anfühlen am Ende des Tages. Es sei denn, man gewinnt, dann hört man nur noch den BRC zum Schluss. Ne? Also atmosphärisch ist das schwer und kadertechnisch und so spielerisch macht Gummersbach gerade einfach vieles, vieles richtig. Also es ist eine sehr, sehr, sehr große Hürde, finde ich. Zu Hause wäre meine Hoffnung etwas größer, aber wäre die Hürde immer noch groß.
Aber wie geht man es dann an? Wir haben darüber gesprochen, dass eigentlich das Ziel Wiederaufstieg über allem steht. Wir haben aber auch schon rausgehört, auch bei Rudi letztes Mal, naja, dieser Traum Final Four, der ist nicht vergessen, auch wenn die Prioritäten in diesem Jahr vielleicht andere sind. Aber jetzt muss man ja schon dann auch mit dem Blick, das habe ich eben gesagt, Pokal, ein paar Tage später das Hamm-Spiel dann in der Mitsubishi Elektrik-Halle. Also muss man schon auch so ein bisschen gucken, wie man die Kräfte verteilt, oder dass man sich nicht völlig in so ein Pokalspiel aufopfert.
Es ist ein Pflichtspiel, es ist ein Pokalspiel, da geht kein Spieler hin und sagt, ach, ich schon mich für Hamm. Das ist nicht in der Natur der Sache, also das werden wir einfach, wir nähern das Spiel wie ein Endspiel angehen und Tom hat es ja gesagt, es wird sehr schwer, vom Kader ist Gummersbach besser als wir und sind auch gerade sehr, sehr gut in Form, aber ich denke, wenn wir das Spiel lange offen gestalten können, das ist ja immer so das Ziel, und die vielleicht in Überlegungen reinbekommen, die sie vielleicht nicht kennen zu Hause, kann man vielleicht schon sich eine Chance ausmalen. Also wir werden das Spiel voll angehen und dann gucken, wie es dann weitergeht. Aber schon, das wird kein Spieler machen.
Herr Thorsten, ich wäre ja geneigt, dir so im Ansatz zuzustimmen, wenn man nicht diese Blaupause schon hätte, HCL Florenz Dresden und zwei Tage später das Topspiel gegen Minden. Also es gab die Situation ja in Extrem. Ja. Und jetzt ist es ja vergleichsweise viel Pause mit dem Heimspiel.
Viel ist ein großes Wort.
Ich glaube, das ist doch sonntags erst, oder ist es? Ich glaube, es ist
Sonntag. 14. und 17. sind die Termine. Also da ist jetzt nicht so.
Ja gut, also ich glaube, Mittwochabend und Freitag. Und jetzt ist es Donnerstag und Sonntag, also 24 Stunden mehr Pause, 72 Stunden Pause. Also ein Handballer sagt, das ist eine Ewigkeit, glaube ich, 24 Stunden mehr. Und da war das ja so in Dresden, man hatte die auch noch eine extreme Auswärtstour. Also das sind ja, weiß ich nicht, 7 Stunden Busfahrt oder sowas, dann auch durch die Nacht noch zurück. Da kannst du am nächsten Tag ja gar nicht richtig trainieren, spielst dann das Topspiel. Beides wurde gewonnen, man hat in beides, ich fand, wirklich alles investiert, wo ich gesagt hätte, so, wenn man da jetzt merkt, in Dresden, ist aber schwierig, und dann versucht man es dann nicht mit der absoluten Bestbesetzung mehr oder sowas, dann hätte man das auch akzeptieren müssen, vielleicht auch aus taktischen Erwägungen. Wurde nicht im Ansatz gemacht, sondern man hat alles drauf gesetzt, dieses Spiel irgendwie zu gewinnen. So wird es jetzt gegen Gummersbach natürlich auch laufen. Also man versucht ja nicht dieses Dresden-Spiel unbedingt zu gewinnen, wenn man dann in Gummersbach, nur weil man 72 Stunden später danach ein Spiel hat, irgendwelche Taktierereien macht. Also ich glaube, da wird man schon alles reinwerfen. Liegt man natürlich mit 10 hinten, 10 Minuten vor Schluss, dann wird man Eloy Morante wahrscheinlich nicht mehr auf der Platte sehen und Tomasz Babak auch nicht. Und Gerdas Babaskas auch nicht.
Aber wir laden alle Kraft, alles reinzugeben in dieses Spiel jetzt auf in eure Tipps. Dein Tipp fürs Pokalspiel, Eloy. Komm, normalerweise mache ich mir den Abräumer. Ich gehe mal mutig vor mit einem 36-35.
Komm, gehe ich mit.
36-35?
Temporeiches Spiel.
Nee. Ja, viele Tore, aber doch nicht 36. Nee, nee. 32, 26. Gummersbach wird so richtig so sich wundern, was ist denn hier los?
Mauern.
32, 26. Nee, die wird ein komischer Tag für Gummersbach einfach.
Okay, das nehme ich auch so. Dann, wünschen wir dir, dass du die Akkus bis dahin wieder ausreichend aufgeladen hast. Die Löwen brauchen dich und alle anderen natürlich auch. Also alle anderen, die zu dieser Mannschaft dazugehören. Wir freuen uns auf einen spannenden Pokalfight, der hoffentlich wirklich ein spannender Pokalfight wird.
Ja, also ich glaube nicht, dass sie mit 10 Minuten vor Schluss mit 10 hinten liegen. Das denke ich nicht. Aber es ist halt schwierig.
Danke dir, Eloy, dass du da warst.
Danke euch.
Danke, Tom.
Bitte, bitte, gerne.
Es war schwierig mit dir, aber wie immer. Nein.
Ja, das gebe ich gerne zurück.
Stets bemüht. Ganz herzlichen Dank draußen allen fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Dann, wir sind gespannt mit Matze und Franzi. Es bleibt spannend, ob sie das nächste Mal da sind oder nicht. Erfahrt ihr, wenn das Licht angeht.
Ich gehe davon aus.
Jetzt müssen sie kommen. Danke, ciao.
Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.